Herzlich willkommen zu unserer Folge, wo es um Inklusion geht. Mein Name ist Anja Leuthardt, ich bin Schulsozialarbeiterin mit Herz und gegenüber von mir sitzt
Andrea Trinkler, Lehrerin und Mami. Und ihr hättet Anja sollen sehen, wo sie gesagt hat, Inklusion geht. Sie hat ihre Augen auf, ihre Augenbrauen auf und zu, respektive auf und ab gehalten. Ja, es ist ein grosses Thema. Thema Inklusion im Bildungswesen, Thema Inklusion in der Schule, abgebrochen auf die einzelnen Klassen, Lehrpersonen, die es betrifft, und am Schluss das Kind, das im Zentrum steht. Inklusion ist unser Thema. Wir möchten durch die Folge mit dem Ziel führen, euch einfach mal teilhaben zu lassen an unseren Erfahrungen zum Thema und hoffen, mit dem Austausch, den wir jetzt hier miteinander haben, an unserem wunderbaren Stubentisch mit Blick auf ein fließendes Gewässer, irgendwie ein bisschen Einblick und auch ein bisschen Idee zu geben von wie das genau so abläuft oder wie das so ist in der Schule mit dem Thema Inklusion. Gell, Anja?
Ja. Ja, und ich habe das Gefühl, Inklusion ist, also wenn sie im Vorgespräch darüber kamen, haben sie gesagt, ja, es ist ja in aller Munde und es wird immer wieder diskutiert. Und ich höre viele Argumente, die auch heisst, die Schulen sind überfordert, es ist schwierig. Und gleichzeitig finde ich, ich es noch spannend, wie zu sagen, okay, ja, es gibt sicher Situationen, wo es herausfordernd ist und man kann aber gleich Sachen noch machen oder man hat einen Handlungsspielraum in gewissen Situationen. Mhm. Genau. Es, ja, ich finde es kein einfaches Thema und ich finde auch für alle Lehrpersonen und Eltern, die jetzt zulassen, finden, ja, man kann gut so auf der Meta-Ebene, also so aus der Vogelperspektive darüber reden, aber eben, wenn man drinnen ist, sieht die ganze Geschichte nochmal anders aus. Dann, das kann ich wirklich nachvollziehen.
Ich würde auch sagen, da driftet unter Umständen auch Theorie und Praxis auch gross und fest auseinander. Und ich würde auch sagen, also allen, die irgendeinen Beitrag dazu leistet, dass Inklusion stattfinden kann. Sei das Elternhaus, sei das eben die Lehrerschaft, sei das die Schulleitung, sei das Sozialarbeitende, sei das Klassenassistenten, Zivildienstleistende. Einfach von an dieser Stelle ein grosses Dankeschön für ihre alltägliche Arbeit, die sie leistet. Und es ist echt eine riesige Arbeit. Und es ist grossartig, dass es Menschen gibt, die irgendwo der Überzeugung und der Haltung sind, dass man dem Stück von dieser Inklusion einfach schrittweise immer ein bisschen näher kommt. Weil schlussendlich, ich glaube, unsere Gesellschaft wandelt sich ja. Und dank der Inklusion in der Schule gibt es einfach auch früher oder später einen Wandel in der Gesellschaft. Würdest du das auch so sagen, Anja?
Ja, ich glaube, das ist das, was man anstrebt. Mhm. Also ich kann nicht in die Zukunft schauen. Und gleichzeitig, ich meine, ich finde, also nicht nur die Personen, die sich das wie auf die Fahne geschrieben haben, sondern also Lehrpersonen wie auch Eltern werden einfach mit dieser Inklusion konfrontiert, ob sie will oder nicht. Und das heisst, wieso, ja, das ist der Auftrag von der Schule. Und ich finde, dort ist auch nochmal, also es ist recht, also manchmal ist auch richtig happig, wo man so findet, hey, ich habe mir das im Fall nicht ausgesucht. Und jetzt, ja, jetzt habe ich ein Kind, wo integriert soll werden in die Regelschule, und das ist einfach eine riesige Herausforderung. Und von dem her, also dort finde ich es einfach, es ist mir ganz wichtig, aber wir reden jetzt da so ein bisschen aus einer Vogelperspektive, und wenn jetzt jemand irgendwie so getriggert ist und findet, hey, ja, aber so einfach ist es in der Praxis nicht, dessen sind wir uns bewusst. Und einfach, ja, wünschen euch ganz viel Kraft und Energie, um die Situationen gelingend zu gestalten. Und dass wir jetzt aber wieder den Link bekommen zu dem, was wir erzählen wollen. Was ich mega spannend gefunden habe und ich mir gar nicht so bewusst war, ist, was ist denn das Ziel der Inklusion in der Schule? Und dort sind wir auf etwas gestoßen. Magst du das mal erzählen, was die zwei Schlagwörter sind, was das nächste Ziel wäre?
Ja, das Ziel von einer Inklusion oder von einer inklusiven Schule ist eigentlich schon dem grossen Wort von dieser Chancengleichheit ein bisschen näher zu kommen. Ich sage das bewusst so und nicht als wir wollen, oder ja, die Chancengleichheit soll besser gelingen. Es ist ein riesiges Thema und es hat so viele verschiedene Parameter, die mitspielen, dass die Chancengleichheit ein bisschen näher oder besser gelingen kann. Und das andere ist der soziale Zusammenhang.
Also soziale Zusammenhalt.
Zusammenhalt, ja genau. Der soziale Zusammenhalt, ja, das Sozialgefüge eigentlich, oder? Wo man mit der Inklusion fördern will, dass es eben nicht eine Exklusion gibt von gewissen Menschen oder von gewissen ja, Situationen, sondern dass man das wie zusammenfügt.
Ja, okay. Also für alle die, die sich jetzt noch nicht gross mit Chancengleichheit befasst haben und die Parameter, die vorhin Andrea erwähnt hat, um die so ein bisschen fassbarer zu machen, es gibt ein Konzept von einem französischen Soziologen, der nennt sich Pierre Bourdieu und der hat Kapitalsorten entwickelt und das sind 4 Kapitalsorten und er sagt eben, wenn du eine oder mehrere Kapitalsorten nicht hast, dann hast du einfach nicht die gleichen Chancen oder Voraussetzungen wie die anderen, die die haben. Und das erste Kapital wäre das soziale Kapital, das sind wie so die Ressourcen, die Leute, die du kennst, auch das Netzwerk, also wenn du jemandem kannst anrufen und der sagt, ja klar, ich mache dort die Steuererklärung. Dann ökonomisches Kapital, das wäre wie Zeit haben, Geld haben, materielle Sachen. Also wenn du ein Auto besitzt, dann kannst du wahrscheinlich eher einen Job annehmen, der ein bisschen weiter weg ist oder wo in der Nacht stattfindet, irgendeine Nachtwache im Spital zum Beispiel. Und dann hast du kulturelles Kapital, das wäre Bildung. Und dann hast du symbolisches Kapital, das wäre Anerkennung der Stellung. Also das heisst, wenn deine Reputation und dein Name schon so bekannt ist, dass die Leute dich kennen und du dann zu Vorträgen zum Beispiel eingeladen wirst und den Saal füllst. Und einfach so ein bisschen zum zeigen, dass es eben nicht nur Bildung ist, also nicht nur kulturelles Kapital, was zur Chancengleichheit beiträgt. Genau, das ist das eine. Und das andere ist so der soziale Zusammenhalt. Und ich habe das in meiner Studienzeit erlebt. Und das finde ich, also das habe ich enorm eindrücklich gefunden. Wir haben bei uns im Studiengang eine Studierende gehabt, die wirklich in so einem elektronischen Rollstuhl gesessen ist. Und also sehr bewegungseingeschränkt war. Also zum Beispiel alleine trinken ist nicht gegangen. Und also erstens hat sie uns als Klasse vor riesen Herausforderungen gestellt. Es war eine riesen Unsicherheit herum. Wer schaut jetzt dieser Person? Wie fest unterstützt man? Wie viel darf man sich auch daraus nehmen und sagen, hey, ich bin einfach Studierende und ich habe nicht die Verantwortung, noch meine Mitstudierenden zu betreuen. Und schon nur anhand von dieser Unsicherheit merkt man oder ist mir bewusst worden, wow, ich bin das erste Mal mit 32 konfrontiert mit so einer Situation. Also mit einer körperlich beeinträchtigten Person im Raum zu sein und mit ihrem einen Schulalltag zu gestalten. Das habe ich vorher nie erlebt. Und das ist, weil diese Personen eben so exkludiert werden und nicht integriert werden. Ich habe das nie erlebt, dass ich mit Leuten, sei es irgendwo, in der Ausbildung, in der Schule, aber auch im Alltag, ja. Und das ist etwas, was mir sehr eingefahren ist. Und das hat dann auch Auswirkungen gehabt, eben auf den Unterricht. Zum Beispiel unsere Dozierenden gesagt haben, wir machen jetzt ein Spiel zur Gruppendynamik und jetzt stehen wir alle auf. Und es geht natürlich nicht, weil sie nicht aufstehen kann. Und das ist immer wieder, sind wir an so Grenzen im Alltag gestossen, wo wir gemerkt haben, jetzt tun wir sie diskriminieren auch und ausschliessen. Oder eben, jetzt machen wir eine Übung draussen, kommen alle mal auf die Innenterrasse und gemerkt haben, die ist gar nicht Rollstuhl zugänglich, die hat eine Schwelle. Und ja, und ich glaube, das zeigt es mega gut, was eigentlich die Inklusion erreichen will, nämlich, dass man sagt, okay, das wird zum Alltag und zur Normalität, dass so Leute in unserer Gesellschaft sind und wir mit denen den Alltag gestalten. Mhm. Das würde ich so verstehen, unter dem sozialen Gefüge, wo eben alle inkludiert sind.
Und ich finde jetzt diese Ausführung enorm spannend unter dem Gesichtspunkt, von, dass du das als erwachsene Frau kennengelernt hast, oder? Und in der heutigen Zeit oder auch in der Schule habe ich mehrmals jetzt schon erlebt, dass Kinder integriert worden sind. Ich selber von meiner Schullaufbahn habe das auch nie erlebt. In dem Sinn ist ja nicht, sind ja nicht 40, 50 Jahre dazwischen, zwischen der jetzigen Schulsituation und meiner damaligen Schulsituation, sondern es sind irgendwie 20 Jahre. Und ich glaube, es ist schon ein riesen Wandel passiert, dass man eben die Personen, die eine körperliche Beeinträchtigung, eine geistige Beeinträchtigung oder auch im Verhalten eine Beeinträchtigung mitgebracht haben, in unserer Zeit viel klarer in einer Sonderschule oder in ein anderes Setting gebracht hat, als dass man sie integriert hat. Und heutzutage ist es eigentlich ein Bildungsauftrag, sie zu integrieren und dementsprechend eigentlich schon Kind wie mit dem Aufwachsen zu lassen, dass ganz viele verschiedene Menschen in einem Raum mit ganz vielen verschiedenen Bedürfnissen und ganz vielen verschiedenen Beeinträchtigungen oder Fähigkeiten herum sind. Und ich glaube, das ist schon ein grosser Punkt oder zu dem sozialen Zusammenhang, halt, wo auch das Ziel ist von der Inklusion, dass man das wie schon viel früher schafft, also dass man das bei den Kindern bereits jetzt eigentlich ganz natürlich laufen lässt oder mit integriert, oder? Also Inklusion tut man oft auch mit Integration gleichstellen. Und du hast vorhin noch einen spannenden Punkt angesprochen, dass du gesagt hast, ja, und unter Umständen gibt es Lehrpersonen oder auch Leute, die tagtäglich mit dem Thema Inklusion in Berührung kommen, aber irgendwie wie nicht das gewählt haben aktiv, dass sie jetzt mit dem in Berührung kommen. Und meine Erfahrung bis jetzt, ich habe bis jetzt immer eher an grossen Schulhäusern gearbeitet, wo es der gleiche Jahrgang mehrfach geführt worden ist, also zum Beispiel 3 erste Klassen gegeben hat. Und wo es darum gegangen ist, um Klasseneinteilungen zu machen, also Kinder in Klasseneinteilungen zu machen, ich eigentlich oft, wie auch als Lehrperson, einbezogen worden bin. Und dass man wie geschaut hat, was haben wir an Lehrpersonen für Ressourcen und wo, wenn es darum geht, ein Kind zu integrieren oder mehrere Kinder zu integrieren, wo oder bei welcher Lehrperson kann man wie die Kinder integrieren. Das heisst nicht, dass nicht alle Lehrpersonen fähig sind für das, sondern es gibt wie, ich glaube, es gibt wie Konstellationen, die zusammenfinden, wo es vielleicht im ersten Heranschauen einfacher erscheint, zu integrieren, also auch von Kindern mit speziellen, mit weiteren Bedürfnissen. Und es gibt Konstellationen, wo man sagt, da mag es wie nicht mehr leiden, oder? Und dort habe ich eigentlich bis jetzt als Lehrperson immer die Erfahrung gemacht, dass man wie schon mit einbezogen worden ist im Prozess. Und auch eine Art dann bewusst Ja sagt zu dem. Und das gibt, glaube ich, schon grundsätzlich eine andere Haltung, wie wenn es einfach halt eben, es ist jetzt einfach so und du hast keinen Spielraum. Weißt du, wie ich meine?
Also gerade wenn wir Schule anschauen, oder ich habe so eine Vermutung, oder, wenn du sagst, ja, wir schauen schon in der ersten Klasse, wo werden die Kinder verteilt und wer mag was tragen, wo hat auch vielleicht jemand Präferenzen und sagt, hey, ja, das kenne ich selber, ich habe vielleicht selber jemanden in meinem Umfeld und ich kenne die Situation und ich kann mega gut auf das eingehen. Das wären ja dann wie so Ressourcen, die gut genutzt werden können. Und auf der anderen Seite höre ich so ein bisschen ab der ersten Klasse, gell? Die Schule fährt ab dem ersten Kindesjahr an. Mhm. Und das ist schon etwas, was ich auch in meinem Alltag wahrnehme, dass meistens so Übertrittssachen, die müssten schon viel vorher gestaltet werden. Weil Kindergärtnerinnen und Kindergärtner haben ganz viel Erfahrung schon mit diesen Kindern gesammelt und wissen eigentlich schon, in welche Richtung es geht. Und dort wirklich so früh wie möglich die SSA mit reinholen. Und auch wenn man noch nicht weiss, wo das Kind verteilt wird, finde ich, ist die Schulsozialarbeit gerade eine gute Ansprechperson. Weil man kann schauen, okay, was braucht denn das Kind von eurer Meinung nach? Dann kann man das mal bei der Schulleitung vielleicht platzieren. Und wenn es dann eben um die Verteilung geht, dass man dort kann sagen, okay, und dort tun wir jetzt noch mal genau hinschauen. Und dass man dann dort als, also ich finde es auch wichtig, dass als die Schulsozialarbeit in so Fall im Übertritt wirklich involviert sind. Das heisst, man tut mit dem Kind von Anfang an schauen. Im Optimalfall kennt man das Kind auch schon aus dem Kindergarten. Und man tut nachher wirklich den Übertritt auch schon im Schulhaus mit dem Team. Eben, vielleicht gibt es noch Klassenassistenz, eine Lehrperson, tut man das immer wieder besprechen, dass man nicht in die Situation hineinkommt, wo alle schon im roten Bereich laufen und sagen, oh mein Gott, ich bin nicht vorbereitet worden auf die Situation. Man hätte es doch eigentlich gewusst, dass da entsteht ein Haufen Frust, wo man könnte vermeiden. Das, finde ich, ist etwas vom Zentralen und gleichzeitig natürlich auch etwas vom Schwierigsten. Gell? Je mehr Leute beteiligt sind am Fall, also am Kind, so quasi, desto komplexer wird das Ganze. Weil das heisst, wir müssen uns gut absprechen, wir müssen gemeinsame Haltungen haben, wir sollten eine Vorstellung haben, was bedeutet denn jetzt Fortschritt oder gute Situation, wo soll es hingehen. Und was mir noch wichtig ist zu sagen, oder, es gibt ja wieder die körperlichen Beeinträchtigungen, Lernschwierigkeiten und dann auch Verhaltensauffälligkeiten. Und ich habe oft die Rückmeldung von Lehrpersonen, die sagen, ja, also zum Beispiel körperliche Beeinträchtigungen. Das ist meistens dann klar, okay, das Kind gehört nicht so gut. Und dann kann man dort wie ganz klar schauen, was braucht es denn. Es ist wie so sehr klar, und dort können auch Klassenassistenten, es ist wie so, ja, es ist einfacher. Und es funktioniert in der Praxis, finde ich, also was meine Erfahrung jetzt, besser, als wenn jemand eine Verhaltensauffälligkeit hat. Und auch bei den Lernschwierigkeiten, es ist wie so, okay, was braucht denn das Kind zum Lernen, wo müssen wir anpassen, gibt es vielleicht einen Nachteilsausgleich, also dass es zum Beispiel mehr Zeit überkommt beim Lösen von einer Prüfung oder dass es zum Beispiel, eben, wenn du Legasthenie hast, dass du zum Beispiel kein Wanderdiktat mehr musst schreiben und. Das lässt sich eigentlich relativ gut handeln, laut meiner Erfahrung. Und wo es dann anspruchsvoll wird, ist, wenn es um Verhaltensauffälligkeiten geht.
Ich habe ehrlich gesagt eine ähnliche Wahrnehmung wie du. Ich habe auch schon Kinder erlebt, wo das eine Kind, das ich erlebt habe, hatte eine Sehbeeinträchtigung, die wirklich relativ wenig gesehen hat. Ich weiß nicht, 10% oder 15% überhaupt. Und mir aber interessanterweise schon ganz viele Tools, medizinische Unterstützungsmöglichkeiten gehabt, um ihr den Schulalltag in einer regulären Klasse zu ermöglichen. Und das war trotzdem noch in meiner Studiumszeit, in einem Praktikum, wo ich das Kind kennenlernen durfte. Und das habe ich so eindrücklich gefunden, wie weit man dort schon ist. Und eben, wie schlussendlich einfach, du hast gewusst, irgendwie, wenn der Hellraumprojektor damals noch gebraucht hast, heute wäre es eher der Beamer, was es dann braucht für das Kind, dass es trotzdem mitfolgen konnte, dass es gesehen hat. Und das ist irgendwie mega gut gegangen. Das sind so 3-4 kleine Sachen, die du auf dem Schirm hast müssen haben, und dann ist es gegangen. Oder eben ein Kind mit einem Köchleimplantat, also sprich in einer Hörbeeinträchtigung, wo einfach du als Lehrperson das Gerätchen anleihst, wo dann mit ihr direkt verbunden bist über die Implantate, die es hat, wo dann durch das eigentlich auch ganz viel möglich wird und das Kind auch absolut adäquat in einer Regelklasse kann integriert werden, wo kein Thema mehr ist, um es irgendwie anders in einem anderen Setting zu integrieren. Also das sind schon phänomenale Sachen, wo auch natürlich riesen Fortschritte auch passiert sind. Und bei den Lernschwierigkeiten auch, eben, es gibt wirklich verschiedene Möglichkeiten. Also wenn man ein Kind hat, wo man merkt, dann fallen gewisse Themen oder ein Fach mega schwer, kann man mit integrierter Förderung arbeiten, also Heilpädagogen, wo integriert fördern können, wo spezifisch sich mehrere Lektionen in der Woche Zeit nehmen können, für die Kinder quasi an ähnlichen oder gleichen Themen wie die anderen Kinder, die du als Klassenlehrperson führst, einfach im kleineren Setting oder doch noch mit einer anderen Aufgabenstellung können fördern und dort ganz viel Erfolg schon erzielen können. Gleichzeitig, wie du richtig angesprochen hast, gibt es die Möglichkeiten von Lernzielen, Befreiungen oder Anpassungen, also dass man auch wie für gewisse Kinder das kann beantragen, dass sie Lernzielanpassungen bekommen. Und jetzt will Anja einhängen.
Ich will einhängen, ja, unbedingt.
Es braucht noch etwas, ja, gell, bevor man das machen kann.
Hey, nein.
Es geht nicht einmal um das.
Es geht mehr um die Brücke zwischen Schule und die Heim. Was ich oft wahrnehme, ist bei diesen Lernzielbefreiungen. Mhm. Wenn es darum geht, die Lehrperson und die Heilpädagogin laden ein und wenn die Eltern wie sagen, also wir sehen da, es wäre gäbig, wenn es da eine Lernzielbefreiung würde geben, ist bei den Eltern oftmals eine riesige Angst, dass man das nie mehr auch wieder sagen kann, okay, jetzt gibt es wieder Lernziel, was hat das für Auswirkungen auf die Schulkarriere? Also, dass man bitte, tun dort wirklich die Eltern gut informiert. Die hören das Konstrukt von dieser Lernzielbefreiung wahrscheinlich zum ersten Mal und wissen nicht, was das bedeutet. Und in meiner Erfahrung ist leider fragend, dann die Eltern das auch nicht nach, sondern sie werden dann eher so ein bisschen klein und machen sich einfach Sorgen und fressen das so ein bisschen in sich rein. Und bitte, tun dort euch zu lieben und allen anderen zu lieben, einfach gut erklären, was bedeutet so eine Lernzielbefreiung. Mhm. Und wie könnte es dann eben nachher aussehen, oder? In der Sekundarschule, also in der Oberstufe oder auch bei der Lehrstellensuche. Das sind Ängste, die wir sind. Die sollte man unbedingt aufgreifen und erklären.
Und ansprechen. Und meistens sind ja so Lernzielanpassungen oder Lernzielbefreiungen auch begleitet durch psychologische Abklärungen. Und das ist auch bei vielen Eltern, wenn sie das erste Mal in Kontakt kommen mit dem, dass man als Netzwerk von der Lehrerschaft, wo ums Kind herum tätig ist, die Idee hat, dass es positiv könnte sein, wenn man eine psychologische Abklärung könnte machen in einem gewissen Bereich oder zu einem gewissen Thema beim Kind, ist es ganz oft bei den Eltern auch eine ganz schwierige Situation, das mal erstens zu hören, anzunehmen können. Und zweitens, gell, es ist wirklich ein anderes Setting als daheim. Es kann mega gut sein, dass man daheim das Kind als mega entdeckerfreudig und mega aufgeschlossen und mega irgendwie ja, mega grossartig, und das will ich jetzt nicht irgendwie zerschlagen mit dem, was man dann in der Schule allenfalls anspricht, sieht, und dann kommt man in das Schulsetting, in ein gewisses System auch, und dann merkt man, und ich glaube, und das ist wichtig, auch von Seiten der Lehrperson zu Elternschaft zu sagen, dass jegliche Lehrpersonen auch versuchen, wirklich fest versuchen, den Rahmen so zu schaffen, dass es für das Kind, für die Entfaltung des Kindes am positivsten ist. Und wenn dann aber so eine Abklärung im Raum steht, ist ganz oft, wenn nicht genug Informationen fließen von Lehrpersonen oder Heilpädagogen oder so gegenüber von den Eltern, zuerst mal Abweisung. Und so, nein, das braucht mein Kind nicht.
Mhm. Und dort finde ich zentral, mal zu fragen, warum. Mhm. Die Frage geht oft verloren. Also wenn die Eltern sagen, nein, das wollen wir nicht, wirklich dort nachzufragen, warum möchten sie das nicht. Mhm. Und meistens kommen dann aber genau die Ängste. Mhm. Und vielfach höre ich dann, ja, dann ist mein Kind für immer gelabelt und hat wieder einen Stempel. Und dort finde ich, ist es auch ganz wichtig, oder dass man sagt, hey, nein, das steht dann nicht auf dem Zeugnis. Ganz viele haben die Angst, das steht auf dem Zeugnis und bleibt dann immer auf dem Zeugnis. Und dann geht man sich eben auf eine Lehrstelle oder an einer Uni bewerben und dann steht das da drauf. Und dass man dort wirklich gut einfach sagt, ja, wer weiß das, wo steht das, wem tut man das kommunizieren, und auch den Eltern sagen, schauen Sie, Sie haben wie so ein bisschen die Hoheit darüber, wem kommuniziert man. Also ich tue oft in der Schulsozialarbeit sagen, schauen Sie, optimal ist natürlich, wenn es einfach das ganze Team und Klasse weiss. Aber wenn Sie jetzt das Gefühl haben, hey, nein, eigentlich ist es nur Klassenlehrpersonen, die jetzt da den Bericht, dann ist das möglich, rein theoretisch, oder? Und dass man dann mal sagt, okay, aber die Person, die den Musikunterricht gibt, die weiss es nicht. Mhm. Also einfach so, und auch kommuniziert man es den Schülern und den Schülerinnen oder nicht. Ich bin natürlich immer für Transparenz, dass alle können gestalten, Situationen gestalten und mitdenken. Ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt. Und gleichzeitig, wenn jemand sagt, hey, nein. Ich habe auch schon Mütter gehabt, die haben mir angerufen und gesagt, schauen Sie, mein Kind hat ein ADHS, es weiss nur eine Klassenlehrperson und jetzt sie. Und ich möchte, dass das so bleibt. Mhm. Und dann finde ich, das ist das mega gut, dass man das so ganz klar kann sagen. Und dann finde ich, darf die Schule und die Schulsozialarbeit das genauso respektieren und umsetzen.
So spannend. Und jetzt wären wir gerade von den Lernschwierigkeiten eigentlich zu den Verhaltensauffälligkeiten gekommen. Magst du mal so ein bisschen eine Bandbreite aufzeigen, was denn alles in die Verhaltensauffälligkeit hineingehört, wo eben in der Schule über die Inklusion auch oft zum Tragen kommt?
Ich glaube, du sagst es genau richtig, es ist einfach eine riesige Bandbreite. Und gell, ich meine, schon nur das Wort Verhaltensauffälligkeit finde ich eher schwierig. weil es wie so sagt, ja, das Verhalten des Kindes ist nicht richtig. Und das, dadurch, dass es so eine Komplexität hat und man auch nicht einfach kann sagen, ja, aber das Kind jetzt mit einem ADHS ist verhaltensauffällig und kann nicht gut in der Regelschule teilhaben, finde ich, machen wir einfach eine zweite Folge zur Inklusion, weil wir sind jetzt schon wieder bei 26 Minuten 42 und gehen genau bei der nächsten Folge Inklusion einfach auf die Verhaltensauffälligkeit ein und was dort die Schule und die Eltern können beitragen und wo wir dort, was wir dort für Erfahrungen gemacht haben.
Sehr gut. Also da bin ich voll dabei, weil ja, ich finde wirklich, das Thema zur Inklusion ist einerseits ein riesiges Thema, andererseits ein mega wichtiges Thema. Es geht weit über die Schulzeit aus und geht eben auch in eine Haltung gegenüber von ja, wie will ich Menschen begegnen? Und egal mit was für Bedürfnis, oder mir ein Mensch gegenübersteht, zu wirklich, ich glaube, wie soll ich das sagen? Ich glaube, es lohnt sich, eine weitere Folge
unbedingt
zu machen.
Das machen wir. Hey, wir wünschen euch einen wunderschönen Tag. Wenn es euch gefallen hat, verteilt doch uns Sternchen verteilen auf Spotify, dann könnt ihr auf so drei Punkte. Und nachher kommen wir zu den Bewertungen. Wir freuen uns über Bewertungen. Wir freuen uns auch über Inputs. Die dürft ihr uns gerne schreiben auf unsere E-Mail-Adresse. Andrea kann sie besser auswendig als ich, darum sagt sie sie.
Darum zeigst du jetzt auf mich. input@herzundbildung.ch. Und auch, wenn ihr Interesse habt, mit uns zusammen nochmal irgendwie ins Thema Inklusion einzutauchen. Oder wenn ihr jetzt Fragen habt, die wir jetzt in dieser ersten Folge von der Inklusion angesprochen haben, dann bitte schreibt uns. Wir sind mega offen für eure Anregungen, Inputs und möchten euch allen definitiv die Möglichkeit bieten, dass wir so in 1-zu-1 Austausch kommen können. Wir freuen uns auf die weitere Folge zur Inklusion, gehen genau auf die Spezifizierung der Verhaltensauffälligkeit noch ein und noch vieles mehr. Und darum wünschen wir euch einen ganzen, ich will das jetzt so sagen, einen ganzen Offenheit, eine grosse Offenheit in die nächste Woche gegenüber von allen Menschen, die ihr begegnet. Und auch gegen euch selber, gegenüber von euch selber. Eine grosse Offenheit. Und grosse Portion Achtsamkeit.
Schön. In diesem Sinne?
In diesem Sinne wünschen wir euch.
Tschüss zusammen.
Eine schöne Woche. Tschüss zusammen.